Okay, Psalm 79. Ist ein Thema, auf das ich heute eingehen will, das uns alle betrifft. Ich glaube, ich sage jetzt nicht allen, aber ich würde sagen, fast allen Christen, egal wie reif sie auch sind, in Deutschland. Zumindest. Und vielleicht auch Amerika. Und falls sich jemand angesprochen fühlt, ich predige heute nicht zu irgendjemandem persönlich oder sonst was, sondern es ist einfach ein Thema, was Gott seit Wochen mir predigt und wo er mich echt gebrochen hat. Und wo auch echt gerade ein Feuer ist. Also wenn ich heute mit mehr Leidenschaft vielleicht in manchen Punkten, vielleicht auch nicht, aber falls ich mehr Kraft reinlege, dann nur deswegen, weil es mich gerade halt so sehr beeinflusst und berührt und arbeitet. Ich denke, das ist auch ein Thema, wo wir alle in gleicher Maße, vielleicht in unterschiedlichen Bereichen mehr oder weniger, aber wir alle halt drinne stecken. So wie auch damals das Volk Israel schon. Also lass uns mal anfangen. Oh Gott, sind Heiden in dein Erbteil eingedrungen. Also der Psalm hier spielt von Asaf. Er spielt in einer Zeit, wo irgendein heidnisches Volk schon eingedrungen ist in Jerusalem und den Tempel entweiht hat und die Stadt zerstört hat, die viele Juden hingeschlachtet wurden, andere in Gefangenschaft gebracht worden und der Überrest, das passt so zu Jeremias Zeit so ein bisschen, ne? So der Psalm hätte auch Jeremia schreiben können, ist irgendwie der gleiche dichterische Bla, was auch immer, ne? Da wir aber jetzt nicht in Zerstörung leben oder so, möchte ich das geistlich interpretieren heute den Psalm. Oh Gott, es sind Heiden in dein Erbteil eingedrungen, sie haben den heiligen Tempel verunreinigt. Wir wissen von Paulus, dass er sagt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind mit den Juden, die errettet sind, die Jesus angenommen haben als Messias. Wir sind Israel, wir sind Gottes Volk, wir sind Zion. Und unser Leben ist ein Gottesdienst. Wir als Heiden sind Priester. Wir gestalten, wie Gott hörbar und sichtbar wird für all die Menschen, die ihn nicht kennen. Ja, und für all die Menschen, die ihn kennen. Wir, jeder einzelne von uns, egal wie fest wir stehen und wie lang wir schon mit Jesus gehen, wie viel Weisheit wir bekommen haben, wir alle sind reinberufen, diesen Dienst Gottes Leuchte zu sein und sein Sprachrohr. Den Lobpreis zu tun, den Dank zu opfern, das Schlachtopfer, das wir bekommen haben, zu geben für alle als Wohlgeruch und als Vergebung für Sünde, rauszubringen das Evangelium und die Gnade Gottes. Und ich glaube, gerade hier, heute, in der Zeit ist es in meinen Augen, zumindest hier in Deutschland, wirklich schwer, diesen Gottesdienst sauber zu halten und sich nicht zu verweltlichen, nicht diese heidnischen Götzen und dieses weltliche Denken mit reinzubringen in unseren Gottesdienst. Ja. Sondern diese Ordnung zu haben in unserem Leben, in diesem Tempelbereich, den Gott vorgeschrieben hat. Ne? Das Problem hier war, das wissen wir vom Alten Testament, dass die Juden, die ja das Volk Gottes sind und das einzigste Sprachrohr in der Welt für den Rest der Menschheit, wer Gott ist, sie sich Götzen hingegeben haben. Ja. Sie hatten zwar trotzdem ihren Tempelgottesdienst und haben trotzdem angebetet und so weiter, aber nebenbei haben sie sich halt aufgemacht zu all diesen heidnischen Götzen, die die Könige aufgestellt haben, die das Volk auch wollte, sonst, wenn da irgendein König nur einen Götzen hinstellt vom Baal, ne, aber keiner vom Volk Gottes würde da hingehen, dann würde er auch keinen Bestand haben. Ne. Das Volk wollte das, ist da hingegangen und diese ganzen Götzen standen halt für die Lust des Menschen. Ne? Wir wissen, dass Gott reicht. Aber irgendwie sind wir Menschen halt unzufrieden. Ich habe gerade auf einer Klobibel gelesen, in Sprüche 10, Vers irgendwas, 6 oder so, 16, so ein, der Segen kommt von Gott und die Mühe, die eigene Mühe kann nichts hinzufügen. Ne? So ein Gott reicht. Das Problem beim Menschen ist von Anfang der Zeit, seit er uns gemacht hat, und das hat schon in Adam und Eva gebrodelt, vor dem Sündenfall, sonst hätten sie sich nicht versuchen lassen oder wären der Versuchung nicht nachgegangen, ist halt, dass wir so töricht sind, dass wir denken, wir brauchen mehr, Gott reicht nicht. Ja. Und so gab es halt verschiedene Bereiche und die Nöte der Menschen irgendwie, wo sie sich hingeben konnten. Wir haben das am Sonntag gesehen, wo Jesus das mit dem Feld anspricht, all diese Dinge, die das Wort Raum und die Frucht Gottes, ne? Diese Boden, so ein, und entweder so breit gelatscht von der Welt, so ein, und da kommen die Raben und fressen es weg, ne? So ein, weil einfach überhaupt keine Möglichkeit ist, da irgendwas wachsen kann, so ein, oder sind diese Dornen und Disteln oder dieser steinige Untergrund, ne? Und Jesus sagt halt so und spricht halt die Bereiche an, ne? Diese Sorgen der Welt, so ein, die es verhindern, dass man Früchte trägt oder dieser Reichtum der Welt, dieses nicht zufrieden sein, nicht dankbar sein können, meinen, dass man mehr braucht, als Gott darreicht, als der Segen Gottes gerade gibt, ne? Oder dieses Vergnügen der Welt, dieses ständige Unterhalten werden und nicht zur Ruhe kommen können, sondern sich ablenken lassen. Und da ist Rauschgift mit drin, Wein oder irgendwelche anderen Drogen, da ist sonst irgendwas drin, auch Sex und Unzucht und bla, ne? So ein, alle möglichen Unterhaltungen, die uns einfach von der Realität wegziehen. So ein, und was noch? Was waren die Steine? Hab's vergessen. Anfechtungen, ne? Genau, dass wenn dieses, ich möchte ein schönes, ruhiges und erfülltes Leben haben, aber sobald Druck kommt oder Gott in mein Leben spricht, dann komme ich damit nicht klar. Ne? Ich möchte, dass mein Plan funktioniert. Und einen anderen Plan habe ich, will ich nicht akzeptieren. Ne? Ich will, dass es läuft. Ansonsten ist es nicht gut. Und halt den Plan Gottes nicht zu akzeptieren zu können. Ne? Und so gab es verschiedene Götzen dafür. Ne? Da gab es ich kenne jetzt die Namen nicht alle aus dem Kopf, aber Aphrodite zum Beispiel, so ein, ne, wo man Massenorgien hatte, dann, wo man sich berauschen konnte und sich besoffen hat mit Wein und Völlerei, so ein, andere Götzen, wo man unterhalten wurde durch eine tolle Show und so weiter, ne, war ein bisschen Theater und Kino in allem, so ein, dann ein anderer Götze, der für einen Reichtum stand, wo man hingegeben hat, so ein, gesagt hat, ich möchte mehr, ich möchte, dass mein Land rote Früchte bringt, so dass ich meine Scheune voll machen kann. Und dann, und so gab es halt irgendwie für jeden Bereich Götzen. Und die Menschen damals sind von ihren Häusern rausgegangen zu den Götzen und haben dort sich hingegeben. Sind wir nach Hause gegangen danach und haben ihren Alltag weitergeführt. Ne? Und ich muss daran halt denken, weil es hat sich nichts geändert. Und heute für uns ist es noch schlimmer denn je. Durchs Internet brauchen wir nicht mehr rausgehen, sondern wir können in unserem Wohnzimmer im Stillen, ohne dass uns ein Nachbar sieht oder sonst was, so ein, können wir uns allen Möglichen hingeben. Wenn wir Sorgen haben oder Ängste, können wir Dr. Google fragen oder sonst irgendwas, so ein, und uns, wenn wir Reichtum brauchen, suchen wir uns Möglichkeiten, wenn wir mehr Besitz haben wollen, weil wir die Dinge vom Nachbarn begehren, die wir irgendwo anders sehen, so, dann finden wir Wege, wo wir es am billigsten kriegen, wenn wir sexuelle Lust haben und die befriedigen wollen, um uns zu berauschen, dann können da auch Klick und schon bist du drinne. So ein, wenn in jedem Bereich diese Götzen stehen uns jeden Tag 24 Stunden, 7 Tage die Woche zur Verfügung und wir nutzen es. Ja. So ein, oh Gott, es sind Heiden in deinen Erbteil eingedrungen und sie haben deinen heiligen Tempel verunreinigt. Ja. Und das Volk war hart und Gott hat immer wieder gesprochen und hat gewarnt im Stillen, im Leisen durch die Propheten, durch sein Wort, in seinem Geist, in den Lobpreisliedern, die sie gesungen haben, in den Festen, die sie gefeiert haben, in dem geplanten Festen Gottesdienst, den Gott gemacht hat. Aber das Volk wollte nicht hören und nicht umkehren, und so sagte: Ihr hört nicht auf mich. Ich suche euch, ich warte auf euch, aber ihr kommt nicht, und ihr dreht euren Weg einfach nicht um zu mir, denn ich reiche doch. Und so sagt Gott irgendwann zu seinem Volk: Okay, dann lasse ich die Welt jetzt auf euch zuströmen und ihr könnt nichts mehr dagegen tun. Und ihr seht, was es wirklich bedeutet, nicht mich zu haben, sondern all das andere, wo ihr all eure Hoffnung und euren Segen reinlegt. Und der Tempel und der Gottesdienst wird stumm. Und das Rauchopfer hört auf. Das, was früher voller Lobpreis und Dank war und vom Namen Jahwe, wird zum Schweigen gebracht. Und das, was man hört und sieht, ist nur noch die Welt, die Dunkelheit, die überall draußen ist, außerhalb von Gottes Volk. Gott hat mich die letzten Wochen gebrochen, und auch durch die Krankheit und so, hat er mich voll an einen Punkt gebracht, wo ich keine Kraft hatte, körperlich irgendwie mich zu unterhalten. So, der Computer war aus, und dann dachte ich: Oh, ich liege nur rum und denke nur nach, aber ich hatte keine Kraft irgendwie, ne? So, ach nee, so Filme habe ich jetzt echt keine Lust. Da wollte ich ein Hörbuch hören, eine Predigt, hatte ich keine Kraft zu. Habe ich gleich wieder ausgemacht, YouTube, ne? Und so habe ich Computer ausgelassen und habe einfach aus dem Fenster geguckt und oder geschlafen, habe nachgedacht, und auf einmal habe ich gemerkt, wie Tag für Tag irgendwie mehr das Gebet lauter wurde und meine Gedanken sauberer wurden, wie Ordnung in mein Chaos kam, ne? Weil die Gefahr ist halt, dass wir uns heute so zuströmen mit so vielen Informationen, und selbst wenn es nur über Facebook oder sonst was ist, über die Leben der anderen, wir pumpen uns damit voll und das tragen wir mit, ne? Nur dass das so viel Chaos ist und so viel anderes, so dass wir überhaupt nicht mehr in der Realität sind. Und dafür bin ich dankbar. Gott hat mich da gebrochen, und als ich wieder gesund war, habe ich gemerkt, also gesünder wurde, wie ich langsam wieder reinkomme in dieses Alte, ne? Durch frühe Nachrichten, dann auf YouTube, und dann ist es um 2, ne? Dann surfe ich noch durch irgendwelche Webseiten, lies mir da noch einen Artikel durch, da noch was, und dann ist es um 3, um 4, um 5, um 6, Abendbrot, Kinder, ab ins Bett, Film mit Dorit, ne? Und da bin ich dankbar, weil da war wieder Gottes Gnade, der wieder reingesprochen hat und gesagt hat: Hey, ich möchte, dass du den Weg weitergehst. Und ich will jetzt heute nur aus meiner jetzigen Erfahrung sprechen, aber vielleicht ist es ein Anstoß oder eine Hilfe. Ja. Und so habe ich gesagt: Gut, ich gucke früh noch Nachrichten und dann lasse ich das Ding aus bis zum Abend. So leg mein Handy zur Seite und antworte nur noch, wenn es wirklich sein muss. Einfach mal als Experiment, wenn du so willst. Ja. Und ansonsten, in der Zeit, wo ich nicht arbeite oder irgendwas zu tun habe mit Menschen oder hier unten, setze ich mich einfach hin und bete ganz fromm oder lese Bibel ganz fromm. Und wenn ich dazu keinen Bock habe, was meistens so ist, dann setze ich einfach nur da und denke nach und höre meinen Gedanken zu. Oder ich schlafe. Ne? Und ich kann nur eins sagen: Das ist echt befreiend, weil du auf einmal mitbekommst, dass man wirklich außerhalb von Realität leben kann und du überhaupt keine Kraft und Energie und keine Zeit und keine Möglichkeit mehr hast, so irgendwie zu sehen, was ist in meinem Wirkungskreis, in meinem Umfeld eigentlich. Ja. Sich diesen Götzen hinzugeben, ist tödlich für den Gottesdienst, und die Welt kommt rein. Und keine Angst, ich will das jetzt hier nicht alles verdämonisieren oder so, aber es ist einfach dieses Maß. Ne? Und ich habe einfach gesehen, wie schnell ich dieses Maß einfach übertreibe. Wie schädlich das ist dann, weil ich einfach nicht mehr, ich habe dann keine Kraft und Energie mehr und keine Nerven und auch kein Herz und Leidenschaft für die Menschen, denen ich eigentlich dienen sollte. Ne? Das Schöne ist, heute saß ich schon da beim Vorbereiten in meinem Bett, wie immer, und lag dann so rum, ne, und hab nachgedacht und hab gemerkt, wie Gott Tag für Tag und Stück für Stück meine Gedanken sauberer macht. Dass weniger und weniger, wenn ich meine Augen schließe und einfach ruhig bin, weniger und weniger Quark in meinem Kopf ist oder schlechte Bilder oder irgendwas anderes, ne? So ein, wie ich langsam anfange, wieder über die Menschen nachzudenken, mit denen ich eigentlich zusammen bin, denen ich dienen soll, ne? Ob jetzt ihr oder außerhalb, ne? Die Gott in mein Umfeld stellt. So ein, wie ich auf einmal mehr und mehr für meine Familie nachdenke und für meine Kinder mir Zeit nehmen, weil was soll ich sonst tun? Ne? So ein, was sind diese ganze Ablenkung, ist eine super Waffe, Gottes Volk irgendwie unter der Bettdecke zu kriegen und das Licht stumm zu machen. Und dann sehe ich halt so, was das für ein Endeffekt für ein Leben, was dabei rauskommt für eine Frucht. Und zwar, du lebst als Christ und du möchtest Gott gefallen und ihm dienen und du möchtest beten und ihn noch besser kennenlernen. Du möchtest dich investieren und geistliche Siege auch sehen in dir und auch bei anderen und so ein, aber du hast keine Kraft dafür. Weil alles, was Gott dir dazu gibt als Mensch, verwendest du für nichts. Ja. Es ist, als ob du arbeiten gehst, du kriegst 1000 Euro im Monat oder, naja, wahrscheinlich mehr, ne? 2000 Euro im Monat so ein, oder wie viel auch immer so ein, und du schmeißt es gleich in eine Tonne und dann sitzt du da und sagst, Mann, wovon soll ich meine Miete zahlen? Ich habe Hunger, ich brauche Essen, ich brauche neue Kleidung, so ein, ne? Diese Realität und diese Illusionen der Welt, so ein, die sind so nah aneinander, so dass man sich schnell verlaufen kann. Ne? Israel ist das hier passiert und hier ist ein Mann Gottes, der wachgerüttelt wurde von Gott. Da bin ich mir sicher. Ich glaube nicht, dass es einen Supermenschen gibt und dass alle heiligen Männer Gottes im Endeffekt doch von Gottes Gnade abhängig waren. Wach zu werden und erinnert zu werden vom Geist. Ne? Ich habe es heute erst gesehen, so und das. Dass wenn man so einen Lauf hat, ne, und auf einmal ist man, wird man reiner und sauberer so, und sieht das aber nicht in seinem Umfeld in dem Maße, weil man es nicht hört, dass man sich schnell überhebt und denkt so, oh, ich bin heiliger oder sonst was. Warum macht das nicht jeder so? Ne? So ein, und ich bin dankbar, dass Gott seine Gnade dann reinbringt so, und man und wieder einem zeigt so, hey, wenn ich dich jetzt loslasse, dann ist der alte Stefan wieder da. Ne? Aber trotzdem habe ich auch gesehen, wie wichtig es ist, dass wir eine Entscheidung treffen und zu Gott kommen und sagen, aber ich will das und bereit sind, Opfer zu bringen. Ich habe bewusst auf alles, was mir sonst Entspannung bringt, am Abend oder im Tag so zu verzichten. Das ist nicht leicht. Aber auf der anderen Seite sehe ich, dass es gut tut. Weil ich mich viel entspannter fühle, seelisch, körperlich und auch geistig und geistlich, als mit der ganzen sogenannten Entspannungstherapie, die ich mir sonst gebe. Ne? Lass dich nicht verirren, das ist mein Fazit, im Endeffekt so ein, was draus kam. Lass dich nicht in die Irre führen, so ein, zu denken, dass es keine Kraft von Gott gibt und keine Ruhe und keine Ordnung und keinen Frieden. Ne? Ist die Art, wie wir unseren Gottesdienst gestalten und wie wir unseren Alltag gestalten. Ist verschwendetes Leben, wenn man sich in tausend andere Menschen investiert, die irgendwo sind, mit weltlichem Gelaber und sonst irgendwas und weltlichen Interessen und dann im Alltag sitzt und erwartet so, dass man irgendwie geistlicher wird. Wer im Kreis der Spötter sitzt und schlechter Umgang verdirbt Sitten. Und das ist doch klar, wenn ich meine Zeit in Weltliches investiere, dann kriege ich auch nur den Sinn des der Welt. Ja. Wenn ich nur Tod sehe und nur Unzucht sehe und nur Gier sehe oder irgendwie Angst so, dann ist es klar, woher soll ich denn dann geistlicher werden? Ja. Dann ist es so wichtig, dass man still wird vor Gott und dass man ihn sucht und erkennt in seinem Leben. So, dann ist auch die Kraft da und die Ruhe, die man braucht, um zu funktionieren hier. Lass uns weiterlesen. Sie haben den heiligen Tempel verunreinigt und Jerusalem zu Trümmerhaufen gemacht. Sie haben die Leichname deiner Knechte, den Vögeln des Himmels zur Speise gegeben, das Fleisch deiner Getreuen, den wilden Tieren. Sie haben ihr Blut vergossen wie Wasser rings um Jerusalem her und niemand hat sie begraben. Was du sähst, das wirst du ernten, ne? Oder was du. Und da muss ich drüber nachdenken über den Vers in der letzten Woche und dann ist mir irgendwie so gekommen, ja, das stimmt, das ist Weisheit. Ne, weil das, was du tust, das bekommst du auf irgendeine Art wieder zurück. Das Gute sowie das Böse. Ne? Also das, worin ich mich investiere und das, worin ich mich reinstecke, kommt zurück mit der gleichen Art. Ja. Und da muss ich halt gucken, okay, was will ich raus haben? Wenn ich einen Bananenkuchen mache und das mit Kiwis probiere, klappt es nicht. Ne? Also muss ich Bananen reinstecken in diesen Teig. Und deswegen muss man halt gucken, ob man weise ist oder na. Ne? Und ich habe das gemerkt, wie schwer das ist, sich umzugewöhnen. Ich finde dieses Leben in dieser Welt, diese Verweltlichung, diese Unterhaltung von außerhalb und nicht von Gott, wenn man dann den Blick bekommt und sagt, ja, da möchte ich auch raus und ich möchte mich wirklich auf das Richtige und Wichtige konzentrieren, das ist wie eine Alkoholsucht. Wenn es ein Alkoholiker so beschreibt, ne, das war sein Alltag, das war seine Gewohnheit, das war sein. Das gehörte halt dazu, das hat ihn ausgemacht, die Zeit, ne? Und auch wenn er dann zu dem Punkt kommt, wo er sagt, das will ich jetzt nicht mehr, dann ist es super schwer, sich wieder umzugewöhnen, ne? Ein neues Denken zu bekommen, zu sagen, nee, das gehört nicht zu meinem, ich brauche das auch gar nicht, ne? Neue Wege zu suchen, die ihm gut tun und nicht zu stören. Und ich finde, das ist genau das Gleiche mit den Medien oder mit all diesen Unterhaltungen der Welt, die wir alle genießen, ne? Wo wir drinnen stecken und nicht rauskommen. Ist schwer, sich umzugewöhnen, ne? Und das braucht Zeit. Ich merke das ja jetzt. Ich sage dann, okay, ich lege jetzt einfach mal, weil ich muss funktionieren, weil ich nur meine Aufgabe habe, wo ich andere mittrage. Und wenn ich nicht bereit bin, so zu funktionieren, wie das ein geistlicher Leiter braucht, dann kann ich den Job schmeißen und gehen. Ja. Mich selbst kümmern und mein eigenes Leben aufbauen. Weil dann bin ich der Falsche. Das will ich nicht. Ich will der Richtige sein. Ein guter Hirte. Ja. Ein guter Evangelist. Ein guter Knecht. Und ich will Jünger Jesus sein. Ich möchte lernen. Ja. Und Jesus nachahmen. Das ist mir ein Anliegen. Ich bin nicht zufrieden damit, einfach nur errettet zu sein und dann bleibe ich, wie ich bin. Wie die Letterwährung. Ja. Also legst du alles zur Seite und wir haben alle mal so einen guten Lauf, ne? Der ist dann manchmal schnell wieder vorbei und dann ist alles wieder im Alten so, aber manchmal ist man halt drin in diesem Lauf, ne? Und dann läuft's. Und das ist was Gutes, man fühlt sich da besser und man fühlt sich Gott näher wieder und alles wird gesünder, ne? Und das ist gut, da ist Kraft drin. Und auch Dank und Anbetung steigen, das Gebet für andere wird mehr und für sich selbst, aber ich sehe trotzdem, ich lege alles zur Seite, womit ich mich sonst entspanne oder ablenke. Und ich sitze dann da als Mensch und denke, oh, was mache ich denn jetzt? Weil das fehlt mir. Das war doch mein Alltag und hat mit dazugehört. Was soll ich denn jetzt anfangen? Ne? Aber wer dranbleibt mit jedem Tag mehr, kommt auch mehr Sinn. Und eine neue Art zu denken, eine neue Art mit seinem Alltag umzugehen. Man gewöhnt sich. Und das Gute. Und irgendwann, hoffe ich, kommt man an den Punkt, wo man das Alte gar nicht mehr vermisst und will. Ja. Sondern wo das gute Gewohnheit ist. Lass uns nicht aufhören zu kämpfen. Lass uns nicht uns hingeben, so wie das Volk hier, weil ich möchte nicht nochmal eine Zerstörung haben, wo Gott mich total zerfetzt, am Boden liegend, ich winsele und sage, warum, Sohn? Wo bist du? Ja. Wir sind ein Hohn geworden für unsere Nachbarn, zu Spott und Schande denen, die uns umgeben. Wie lange, o Herr, willst du ewiglich zürnen? Soll dein Eifer wie Feuer brennen? Ja. Das Volk Israel ist hier durch ihre Abkehrung von Gott im Endeffekt ein schlechtes und ein kraftloses Vorbild geworden, ne, für die Völker, die Gott nicht kennen und haben. Auch für die Menschen, die im Volk Gottes sind und Gott noch folgen. Und das ist doch klar, wenn ich mich in der Welt, wenn ich mich mit der Welt identifiziere, dann, aber dann da großkotzig rumrufe, ja, ich bin Christ und Jesus ist da und alles anders so, was bin ich dann für ein Schausteller, ne? So, die Leute gucken mich an und denken, das ist so ein Idiot, so ein, ne? Total verpeilt, so, und was soll ich denn damit? So wie ich die Leute angucke, die total verpeilt hier ankommen mit ihrem Yoga- und Meditationen-Zeug, so, und sagen so, oh, ich komme gerade von der Meditation und von meinem Yoga, ne? Und sie strahlen und sind total gepiest. Und dann sehe ich sie 2 Stunden später, wenn sie von der Uni wieder zurückkommen, sich einen Kaffee holen, so, ne? Und du siehst nur Mensch, so, oh, alles scheiße hier und kack da, so, ne? So ein, weißt du, und so will ich nicht sein. Ich will mich nicht berauschen mit irgendwas, um irgendwas darzustellen, aber im Endeffekt sehen die Menschen auf Dauer, genau das Gegenteil davon. Das ist nicht Christus. Und dann wundert es mich nicht, dass Menschen durch die Welt gehen und sagen, ja, Gott ist tot. Ich will kein Hohn sein. Ich will nicht, dass Jesus Hohn ist durch mich. Gieße deinen Grimm über die Heiden aus, die dich kennen, und über die Königreiche, die deinen Namen nicht anrufen, denn man hat doch Jakob gefressen und seine Wohnung haben sie verwüstet. Rechne uns nicht die Verschuldung unserer Vorfahren an, dein Erbarmen komme uns eilends entgegen. Er sagte, bevor dein Zorn über uns kommt und uns zerstört, mach doch erstmal die anderen fertig, die überhaupt nicht glauben. So. Und sei uns erstmal noch gnädig. So. Aber so läuft es halt mit Jesus nicht, ne? So, der die Schuld hat, der muss auch Konsequenzen tragen. Nicht die, die mehr Schuld haben. So, und jeder trägt seine eigene Schuld hier. Und er sagt, wir rechnen uns nicht die Verschuldung unserer Vorfahren an. Da muss ich drüber nachdenken, halt so ein. Dass Gott richtet hier sein Volk nicht wegen den Vorfahren, ne? Wegen den Vätern, der Sünden der Väter oder sonst was, so, sondern wegen dem Volk, das gerade da lebt und existiert. Die haben den Rücken zugedreht. Ne? Und so ist es auch für uns, denke ich, wichtig, dass wir, jeder Christ für sich selber muss entscheiden, wer möchte ich sein? Was bedeutet mir Christus? Was bedeutet es mir, Jesus wirklich nachzufolgen? Und was ist für mich Sinn des Lebens hier? Egal, unabhängig davon, was das Umfeld, die Christen in deinem Umfeld gerade tun, denken, sagen oder die Christen, die vor uns waren. Und ich sehe viele von unseren Brüdern und Schwestern, die nicht auf Christus gucken, sondern auf ihr Umfeld. Und einfach mitschwimmen mit diesem Strom, wie dumme Fische. So, anstatt selber eine Meinung sich zu bilden, das Wort zu lesen und eine Entscheidung zu treffen, die was kostet. Und zu sagen, nee, ich schwimme gegen den Strom, weil dieser Strom gerade gibt, nimmt Gott die Ehre und gibt es nicht. Ich kann niemandem die Schuld geben, die mir von Jesus erzählt haben, wie mein Pastor oder all die Menschen in der Gemeinde damals in Leipzig, so, die mir Christus vorgelebt haben, mir erklärt haben, so, an denen ich beobachten konnte, wie ein Christ lebt und wie man liebt und evangelisiert oder sonst was. Ich musste immer selbstständig auf mich gucken und mit einem Wort und einem Geist prüfen, so ein, laufe ich richtig? Ist das richtig, was ich hier sehe? Ne? Ist es töricht, einfach nur mitzuschwimmen? Ne? Ist es töricht, einfach nur auf den Pastor oder den Hirten oder wen auch immer da oben zu hören, so, und zu sagen, ja, so ist es, weil er es sagt, der hat Ahnung. Das habe ich schon so oft gehört. Ja, der Pastor hat Ahnung. Ne? Der hat es ja studiert. So was Törichtes. Wir müssen unseren Glauben selber prüfen und das Gute nehmen wir an, das Schlechte schmeißen wir raus, egal wer da spricht und wie viel Follower er hat. Weil im Endeffekt Gott wird unsere eigenen Werke und Entscheidungen richten, nicht. Und da können wir nicht da vor Gottes Thron stehen und sagen, ja, aber das hat mein Pastor damals so gesagt und getan, und das hat mein Bruder, der Heilige, den alle heilig gesprochen haben, so, der hat das so getan, also muss es doch richtig sein. So, und ich habe ja das nur nachgemacht, kann ich ja nicht dafür. Ne? Hättest mir andere Lehrer oder Leiter stecken können in mein Leben. So, wir haben alle das gleiche Material, die gleichen Schulbücher bekommen, wenn du es so willst. Wir haben auch alle den gleichen Lehrer bekommen, den Heiligen Geist. Und entweder hören wir ihm zu oder wir lassen es. Und für mich, Schule ist Hölle. War schon immer schrecklich. Ein Schüler zu sein, ich bin so froh, dass ich jetzt aus dieser weltlichen Schule raus bin und da nicht mehr bin. Weil mich hat es einfach nur genervt. Aber ein Schüler Jesus zu sein, das ist für mich erfüllend. Und trotzdem ist es genauso hart. Weil manchmal gibt doch Gott dir irgendwelche, als bildliches Beispiel, ein Buch auf, das du lesen sollst und dann sollst du es analysieren. Wenn ich es jetzt mal so sag. Ich war immer der Typ, ich habe mir das hinten, das Cover angeguckt, habe mir die letzte Seite angeguckt, wie es endet und habe mir dann irgendwie kurz was geschaut. Hat immer geklappt irgendwie. Das Wichtigste war drin. Also für eine 3 hat es mindestens gereicht. Dann habe ich noch meine Mitschüler gefragt, und was war da noch so? Erzähl mal ein bisschen. Und dann, das ging. Das Problem nur mit Jesus ist, so läuft es halt bei ihm nicht. So leben noch viele Jünger, Schüler, weil sie es einfach machen wollen und weil sie nicht Zeit investieren wollen und Kraft investieren wollen, selber schlau zu werden und sich ein Bild zu machen. Und so suchen sich alle möglichen Lehrer und werden verwirrt. Und nur weil ich das Ende kenne und den Inhalt kenne und den Sinn oder die Geschichte von dem, worum es da geht, heißt nicht, dass ich irgendwie die Tiefe von dem Buch verstanden habe. Jeder von uns ist selber eigenständig verpflichtet, sich lernen zu lassen und belehren zu lassen. Ich kann euch nicht die Schuld dafür geben, dass ich so schwach bin, nur weil ihr immer sagt, ich sündige und kann nicht aufhören. Ich kann mich mit dahin geben in dieses Selbstmitleiden und da drinnen bleiben und versinken und dann wird sich nie was ändern. Oder ich sage zu mir selbst so, nee, ich will das nicht. Ich mache dann einen Anfang halt, wenn es keiner andere schafft. Weil ich glaube das nicht. Das ist nicht das, was mir die Bibel sagt. Wir müssen den Anfang machen. Wer auf andere wartet, ist töricht. Rechne uns nicht die Verschuldung unserer Vorfahren an. Dein Erbarmen komme uns eilends entgegen. Denn wir sind sehr geschwächt. Hilf uns, du Gott unseres Heils, um der Ehre deines Namens willen. Und rette uns und vergib uns unsere Sünden um deines Namens willen. Das ist ein ziemlich ehrlicher Psalmist hier. Und er schreibt den Psalmen so, dass das ganze Volk Israels singt über die Generationen hindurch. Und Buße ist der erste Weg, der erste Schritt, Erkenntnis. Und dann der Wille und die Demut zu sagen, ja, das ist nicht korrekt so. Und dann die Bereitschaft umzudrehen. Aber im Endeffekt, um wirklich dann den Weg auch durchlaufen zu können und nicht wieder zu fallen und zurückzukehren zum Alten, da bedarf es halt die Gnade Gottes. Und es macht das, weil das ist sein Wille. Und wenn ich in seinem Willen bitte, dann wird es auch tun. Alles, was in seinem Willen ist, wird er tun. Das hat er versprochen. Und das ist auf jeden Fall sein Wille. Und er kommt demütig hin und sagt, Gott, mach's nicht zu meiner Ehre oder weil ich so toll bin oder ich schaff's halt nicht so, sondern wirkt das in mir, damit ich ein gutes Vorbild bin für die anderen, die drumherum stehen, weil ich weiß, ich bin ein Loser. Ich will mich nicht schämen, weil ich es einfach nicht hinkriege, dich richtig zu repräsentieren hier in der Welt, sondern tu's um deines Namens willen. Was denkst du, wie oft ich das hier für unsere Gemeinde schon gebetet habe? Gott, halte uns und mach das und wirke und lehre uns. Einfach nur, weil wir für deinen Namen hier einstehen und jeder uns kennt. Weil wir alle sind irgendwie, schaffen es halt nicht auf Dauer, diesen Banner hochzuhalten, weil unser Arm müde wird und wir rumheulen. Wir schaffen es halt nicht, das perfekte Bild von dir zu geben, so wie du es warst in der Welt als Mensch. Wir schaffen es nicht, weil die Menschen sehen uns an und sehen einfach sind halt die Leute da. Aber bitte wirke einfach um deinen Namens willen. Warum sollen denn die Heiden sagen, wo ist denn nun ihr Gott? Lass unter den Heiden offenbar werden vor unseren Augen die Rache für das vergossene Blut deiner Knechte. Lass vor dich kommen das Seufzen des Gefangenen. Bewahre durch deinen gewaltigen Arm die dem Tod geweihten. Und vergilt unsere Nachbarn siebenfältig in ihrem Schoß ihren Hohn, womit sie dich, Herr, verhöhnt haben. Wir aber dein Volk und die Schafe deiner Weide, wir wollen dir ewiglich danken und deinen Ruhm erzählen von Geschlecht zu Geschlecht. Die Rache ist deine, Gott. Und ich finde es wunderschön, weil die sind hier gerade im Krieg und gefallen, aber trotzdem könnten sie auch kämpfen. Und der Psalmist kommt hierher und sagt so, Herr, um deines Namens willen schenk du uns einfach Vergebung von der Sünde, heilige du uns wieder und wir lassen dir die Heidenvölker, was du halt auch tun musst, das tu, Sohn. Aber wir wünschen uns wieder auf dich zu gucken, dankbar zu sein für dich, deinen Namen zu preisen, Sohn. Das ist was Wundervolles. Er bittet hier nicht darum, bau du die Mauern wieder auf und den Tempel lass wieder groß werden und schön und unsere Häuser bau wieder auf, bring dein Volk zurück, sondern er sagt, Gott, das Wichtigste und unser Anliegen ist, komm du und bau du uns wieder auf, so dass wir diesmal sauber und beständig vor dir sind und mit dir zufrieden sind. So. Und das ist wichtig. Wenn es da nicht anfängt, dann ist der Rest egal. Wenn unser Herz nicht danach schreit, so, dass wir fest sein wollen in unserem Christus, was nützt dir dann ein christliches Leben? Was nützen dir dann Mauern oder ein schöner Tempel oder eine tolle Fassade oder ein gemütliches Heim? Nichts. Dann ist es absolute Torheit. Und zu den Menschen sage ich dann immer so, es ist besser für dich, wenn du das Christentum wegschmeißt und du ein Leben als Nicht-Christ führst so und dein Leben zur Sau machst und richtig ausreizt, allen Segen und alles Gute benutzt, dir alles Schöne anguckst, so, weil das wird das Gute sein in deiner Ewigkeit. Ja, die Erinnerung daran. Was nützt es dir denn, dich hier zu quälen und ein halbes Leben von dem zu leben, was du eigentlich leben willst? Der Mensch muss eine Entscheidung treffen und diese Entscheidung muss klar sein. Gott hat gesagt, wir können nicht zwei Herren dienen, das ist unmöglich. Wir können nicht auf zwei Seiten vom Weg laufen. So funktioniert das halt nicht. Er hat sogar noch eins draufgesetzt und hat gesagt, entweder bist du das Kind Satans oder das Kind Gottes. Es gibt keinen anderen Vater und keine andere Möglichkeit. Wir müssen uns entscheiden. Und entweder wollen wir den Weg ganz gehen oder den Weg ganz. Und die nur halb gehen, wie Laodicea, nicht kalt und nicht heiß, das sind die, wo Gott sogar sagt, ich kotze euch aus, weil ihr so eklig seid in meinem Mund. Ich ertrag dieses Laue nicht. Ne? Wenn ihr doch kalt wärt oder heiß. So, ne? Es funktioniert einfach nicht. Und so sehe ich das ja auch. Ich mag Menschen, die sich entschieden haben, entweder komplett gottlos zu sein, dann auch mit denen komme ich klar, weil die sind echt. Ne? Oder brennend zu sein und Gott erfüllt zu sein, mehr und mehr. Ne? Die haben sich entschieden, die sind klar, die wissen, worum es geht. Mit den Sünden und alles komme ich klar, so, weil ich bin auch Sünder. Ne? So, aber womit ich auch nicht klarkomme, sind die Menschen, die unecht sind und sich selber blenden. Ne? So, und irgendwie beides leben, mit denen kann ich nicht reden, weil denen kann ich nicht vertrauen. Ja. Wir müssen Entscheidungen treffen, das ist wichtig. Entweder zu der einen Seite oder zu der anderen Seite. Es gibt auch nur zwei Ewigkeiten. Entweder die Ewigkeit mit Gott oder die Ewigkeit ohne Gott. Gott hat keine dritte eingebaut. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ja. Du Hirte Israels, höre, der du Josef führst wie Schafe. Der du thronst über die Cherubim, leuchte hervor. Ja. Komm zurück zu dem Bild, so ein Gott, du bist ja unser Hirte und wir sind ja in deiner Weide, wir sind ja deine Schafe. Ich kann mich ja gar nicht selber weiden. Wie töricht, das anzunehmen, dass ich mich selber ernähren kann und weiß, was gut für mich ist. Selber dieses Wasser des ewigen Lebens oder des Lebens überhaupt finde, in dem, wo ich suche und grabe. Wie töricht anzunehmen, dass ich weiß, welches Gras besser ist. Oder welcher Zaun besser ist. Wie töricht von mir, das anzunehmen. Mich selbst zu weiden und zu denken, ich kann mich heilen. Und ich kann mir die Sorgen nehmen und mir Schutz und Sicherheit geben. Ne? Du bist unser Hirte und weide du mich. Ja. Denn du thronst selbst über die Cherubim. Erwecke deine Macht vor Ephraim, Benjamin und Manasse und komm zu so unserer Rettung. Ich bin gleich fertig. O Gott, stell uns wieder her und lass dein Angesicht leuchten. Ja, so werden wir gerettet. Gott, ich will dich wieder sehen und ich will dich wieder hören. Lass dein Angesicht leuchten, mach was sichtbar. Bring du Licht ins Dunkle und es reicht. Das Gebet eines Gerechten, das vermag viel, wenn es im Glauben geschieht. Steht irgendwo. Hier ist ein Gerechter, der für alle betet. Wir wissen, wie es endet. So Israel wird wieder aufgebaut und gesammelt. O Herr, Gott, der Herrscher, ja, wie lange noch raucht dein Zorn beim Gebet deines Volkes? Du speist sie mit Tränenbrot und du tränkst sie mit einem großen Krug voll Tränen. Du machst uns zum Zankapfel für unsere Nachbarn und unsere Feinde spotten untereinander. O Gott, der Herrscher, ja, stell uns wieder her. Lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Das ist das Gebet, was ich vor Wochen immer und immer und immer und immer wieder gebetet habe. Aber es kam nicht zur Erfüllung. So ein Herr, stell mich wieder her. So ein Herr, ich möchte dich wieder sehen und hören in der Kraft. So ein Herr, bring du mein Chaos in Ordnung, weil ich schaff's nicht. Ich steck da drinnen fest und ich komme da nicht raus. Ich weiß, was ich will und ich weiß, was besser ist und gut so und richtig wäre. Ich kann's aber nicht. Ich guck mir nur nebenbei zu, wie ich lebe. Aber eigentlich möchte ich ganz anders leben. Ich schaff's nicht. Ja. Aber Gott erhört Gebete und er hat seine Wege, uns an den Punkt zu bringen, wo wir bereit sind. So, ja. Ob es nur ist, dass man anderthalb Wochen hier Fieber hat, oder ob es andere Wege sind. Gott hat seine Wege und er weiß genau, wann und wie. Ja. Das, was er braucht, ist halt ein Herz, das sich das auch wünscht. Dass sich das nicht nur einmal wünscht, sondern das dran bleibt. Ja. Weil hier steht ja, das Volk hat gebetet und der Psalmist hier sagt, wie lange noch raucht dein Zorn beim Gebet deines Volkes? Die kommen ja zu Gott und suchen ihn im Gebet, aber die haben nicht das Herz und nicht das Durchhaltevermögen, ne? Und nicht die Bereitschaft, auch den Willen zu tun. Und deswegen ist Gott, bleibt der Zorn. Das Chaos. Einen Weinstock hast du aus Ägypten herausgebracht und du hast die Heidenvölker vertrieben. Ne? Israel, der Weinstock in dem Bild hier. Und ihn gepflanzt. Du machtest Raum vor ihm, dass er Wurzeln schlug und das Land erfüllte. Seinen Schatten bedeckten die Berge und seine Ranken die Zedern Gottes. Er streckte seine Zweige aus bis ans Meer und seine Schoße bis zum Strom. Warum hast du nun seine Mauer niedergerissen, dass alle ihn zerpflücken, die vorübergehen? Ich liebe dieses Bild, das Gott gesagt hat, dass er uns genommen hat und er hat uns in seinen Garten gesetzt. Da, wo Wasser ist und da, wo es grün ist und wo es gut ist. Sein eigener Garten Eden, wenn du so willst. Und wir sind das Leben da drin. So, dieser Baum der Gerechtigkeit, dessen Wurzeln tief sind und dessen Blätter Heilung bringen und Früchte satt machen. Ja, aber trotzdem, obwohl ich so sicher bin in meinem Gott, kann ich trotzdem diesen Schutz, den ich habe in Christus, trotzdem niederreißen. Dadurch, dass ich sage, ich will hier raus. Warum hast du nun seine Mauer niedergerissen, dass alle ihn zerpflücken, die vorübergehen? Der Eber aus dem Wald zerwühlt ihn, die wilden Tiere des Feldes weiden ihn ab. O Gott, der Herrscher, kehr doch zurück! Blick doch vom Himmel herab und sieh und nimm dich diesen Weinstocks an und des Setzlings, denn deine Rechte gepflanzt, des Sohnes, den du dir großgezogen hast. Er wird mit Feuer verbrannt, es ist abgeschnitten, vor den Schelten deines Angesichts sind sie umgekommen. Und das ist eine Lehre, die ich früher schon gehört habe, und die wichtig ist und die echt ist und die stimmt, es gibt Christen, die abfallen von ihrer Rettung. Ja. Andere Stelle steht, sie waren nie von uns, oder sie sind nicht berufen oder erwählt oder was auch immer so, aber ich weiß selbst, wie sehr ich mein Gewissen verhärten kann und ich sträube mich dagegen, einer von denen zu sein, die es nicht sind. Ich weiß, dass ich gerettet bin, aber ich möchte auch dementsprechend laufen. Das ist wichtig, nicht für mich, ne, sondern das ist wichtig für all die Menschen, mit denen ich in Kontakt komme. Ich brauche Heiligung und ich brauche Ordnung in meinem Denken und ich brauche Ordnung in meinem Sein und in meiner Seele, damit ich überhaupt Kraft habe und funktioniere für die Menschen in meinem Wirkungskreis und Umfeld. Ansonsten lebe ich nur für mich und verplemper die ganze Zeit und alles. Ich möchte nicht der sein, der durchs Feuer geht wie verbrannt. Als ob meine Wohnung abbrennt und alles, was ich hatte, ist da. Wir haben von diesen Schätzen gelesen, die wir sammeln im Himmel und entweder kommt man mit Schätzen raus oder man kommt raus wie aus dem Verbrannten, ne? Mit nichts. Ne? Und wir müssen aufpassen mit diesen Schätzen, ne? Was uns wirklich wichtig ist. Das muss ja noch nicht mal Geld sein oder Reichtum. Letztens habe ich darüber nachgedacht, ja, verbrannt. Was nimmst du mit, wenn deine Wohnung brennt? Und du hast nicht viel Zeit. Ne? Manche würden das Fotoalbum nehmen von der Familie. Fotos, die du nicht mehr wiederkriegst. Das ist ein Schatz in ihren Augen so, dass sie das mitnehmen. Ja. Und es wäre eine Tragödie, wenn das verbrennen würde. Wir haben alle unsere eigenen kleinen Schätze, die uns so wichtig sind, sodass wir sie behalten. Und, ja. Aber wir müssen halt gucken, was für eine Frucht kommt raus und was für einen Wert hat es für meinen Nächsten. Weil im Endeffekt wird all das unnütze Zeug, für das ich hier lebe und webe und nicht der Liebe oder Gott dient, es wird einfach weg sein. Verschwendete Kraft. Vers 18. Denn deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten, über den Sohn des Menschen, den du dir großgezogen hast. Und so werden wir nicht von dir weichen. Also belebe uns, so wollen wir deinen Namen anrufen. Ja. Unser Jesus, der Menschensohn, der da zu Rechten sitzt. Und wieder zurück zum Anfang, ohne unseren Christus, ohne dass er im Mittelpunkt ist und am Anfang so, ohne dass er das Zentrum ist und die Vision, die wir haben, ohne dass er der Weg ist, wie wir es vorhin gesungen haben, und die Antwort und der Schutz und die Weisheit und die Kraft. So einen Trost, den wir brauchen in diesem Chaos hier, wenn es bei ihm nicht anfängt und mit ihm nicht läuft und bei ihm nicht endet, so, dann war das alles umsonst und dann ist es verschwendet. Dann brauchen wir uns nicht so einen Stress machen, sondern können uns darauf konzentrieren, unseren Doktortitel zu machen, Karriere zu tun. Er ist derjenige, der uns zu Gott bringen kann, auch jetzt noch. Und sie sagen ja, so belebe uns durch diesen Sohn des Menschen, durch die Hand deiner Rechten. Und wir wollen deinen Namen anrufen. O Herr Gott, für alle, die müde sind, der letzte Vers, yay. O Herr Gott, der Herrscher, stell uns wieder her und lass dein Angesicht leuchten. Ja, so werden wir gerettet. Herr, reinige du uns, repariere uns, bring eine gute Gewohnheit. Bring du eine gute Ordnung, deine Ordnung. Mach du wieder alles gerade, was wir so zickzack gemacht haben und wo wir nicht mehr rauskommen und klar sehen können. Brich du die richtigen Mauern ein, nicht die, die uns schützen. Lass dein Angesicht wieder leuchten und sei laut und hörbar und lebendig in meinem Leben. Weise mich. Ich möchte Weisung und Leitung von dir haben. Sei du wieder das Zentrum und meine Unterhaltung. Sei du dieser Anker, der mich hält. Ja. Und das ist ein wundervolles Gebet und das Einzige, was hilft in der Situation. Wir müssen Gott suchen, um ihn zu finden. Und es ist Quatsch, einfach rumzulaufen und zu leben, ohne zu suchen, wirklich zu suchen. Und zu erwarten, dass wir Gott finden. In unserer Hartherzigkeit. Also lasst uns Gott suchen. Und wer sucht, der findet. Ja, ich danke dir, dass du da bist und ich danke, dass du gerade rückst, dass du Ordnung machst und manchmal auf dem Weg und manchmal auf dem Weg. Ja, ich weiß, wie schwach ich bin, und ich danke, dass du mir immer wieder zeigst, so dass der Segen von dir ist und dass das nichts mit meinen Mühen zu tun hat. Aber doch hat es auf der anderen Seite was mit meine Entscheidung zu tun, wie gerade ich laufen will und was ich eigentlich mit dir erleben will. Ja, und oft sind mir die Schätze im Himmel total egal. Und die Schätze, die ich hier sammle, viel wichtiger. Und doch merke ich, wie müde ich dann bin und wie schlaff und wie mir die Kraft fehlt und wie du leise wirst und wie alles sinnlos wird, immer sinnloser und mich einfach noch müder macht, und ja, das ist nicht Sinn. Auch wenn es oft so einfach danach wirkt und aussieht und am Anfang auch befriedigt, aber auf Dauer ist es einfach zerstörend. Und das, was mir wirklich wichtig ist im Herzen, so dieser Tempel, und dieser Gottesdienst und diese Anbetung und dein Reden, und ja, das vermisse ich dann, und ich danke dir, dass du uns immer wieder demütigst, uns immer wieder zeigst, und dass wir ohne dich da auch nicht standhalten könnten, einfach weil wir so sind, wie wir sind. Ich danke, dass du uns erwählt hast und berufen, dass du uns segnen willst, dass wir mit deinem Segen auch suchen und dir vertrauen. Bitte kehre du den Dreck weg und mach du gerade was Krummes. Danke für deinen Schutz und deine Liebe und ja auch für deine große Gnade und Vergebung. Ich habe das nicht verdient. Wäre ich Gott und würde mich selber so sehen als Mensch, ich hätte mich schon lange verworfen. Und ich danke dir, dass du da anders bist irgendwie. Ja, darum liebe ich dich auch so sehr. Im Endeffekt hast du mich zuerst geliebt und tust es immer noch zuerst. Ich danke, dass du mir immer wieder hilfst, meine Liebe für dich zu finden, ganz neu. Und ja, dass ich spüre in meiner Seele dann, wie gut es tut, in dir zu sein. Bitte wirke in uns und hilf uns. Ja, und lass dein Angesicht leuchten über uns. Amen.